militärisch vorgehen, wenn man diesen Freihandel also militärisch öffnet, Märkte militärisch öffnet, weil es nicht in der Natur des Menschen oder in der Natur von ganzen Völkern oder in der Natur der handeltreibenden Subjekte ist, dass dieser Handel völlig frei und embedded ist. Das muss man militärisch unter Umständen erzwingen, dadurch, dass man in die geöffneten Märkte Forts, wie Adam Smith schreibt, also Militäranlagen eben etabliert, von denen aus der Freihandel eben gesichert wird. Es muss gesichert werden. Und das ist das, was alle Liberalen auch heutzutage immer noch gesagt haben, zur Freihandelsordnung, zur freien Marktwirtschaft gehört auch die militärische Repression. Dann braucht man nur mal Milton Friedman zu lesen, was er über Länder wie Chile, die ja freien Handel auf ihre Fahne geschrieben hatten, zu sagen hatte, nicht die militärische Repression unter dem Putschgeneral Pinochet war eine Notwendigkeit, um die Freiheit des Handels der Wirtschaft überhaupt durchsetzen zu können. Also diese Widersprüchlichkeit bei den alten und bei den neuen Liberalen, glaube ich, muss man hier zur Kenntnis nehmen und dann eben auch seine entsprechenden Schlussfolgerungen dadurch ziehen. Und das ist eben das große Problem, dass eben freie Märkte eben entbettete Märkte sind und diese Entbettung, die vollzieht sich auf verschiedenen Wegen, durch militärische Repression, das habe ich gerade erwähnt, aber auch in anderer Hinsicht, zum Beispiel im terrestrischen Transport. Hochgeschwindigkeitszüge, Automobile, das Tempo muss gesteigert werden oder im maritimen Transport durch den Container. Man könnte sogar sagen, dass, ohne etwas zu übertreiben, dass ohne den Container Globalisierung, über die wir jahrelang geredet haben, eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Die Globalisierung gäbe es nicht, würde es nicht den Container geben. Und in der digitalen Kommunikation und bei den Krisen auf den Finanzmärkten kann man etwas Ähnliches dann feststellen. Die hätte es weniger gegeben, vielleicht auch weniger dramatisch gegeben, wenn wir es nicht mit Hochfrequenzhandel in der Internetwelt heutzutage zu tun hätten. Das heißt, es sind also auch technische Bedingungen notwendig und müssen gegeben sein, damit diese Art von freiem und entdecktem Handel überhaupt funktionieren kann. Und die weitere Bedingung, die Regulierung, habe ich schon gesagt, und die Regeln dieser Deregulierung, die sich alle auf das Like-Product beziehen lassen. Das Like-Product ist sozusagen das Vergleichsprodukt für alles. Alles ist gleich auf dem Weltmarkt. Und zwar gleichgültig, wie es produziert worden ist. Das heißt, die Produktion, die Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnisse, die zählen überhaupt nicht, sondern nur das Produkt, das dann fertig auf dem Markt konkurrieren muss gegen andere Produkte von der gleichen Qualität, Like Product, um den Preis, auch sicherlich um Qualitätsstandards und dergleichen mehr. Das ist eine der großen Regeln, um die es auch sehr große Konflikte gegeben hat, nicht erst im Rahmen von TTIP, sondern bereits im Rahmen der Welthandelsorganisation. Denn dieses Like-Product hat zum Beispiel zu einem berühmt gewordenen Konflikt beigetragen, dem Thunfisch-Komplex. Thunfisch in der Dose ist ein Like-Product. Und nun sagten die Amerikaner gegenüber Mexiko, euren Thunfisch in der Dose können wir nicht akzeptieren, denn ihr habt diesen Thunfisch mit Methoden gefangen, die bei uns verboten sind. Da sind nämlich alle möglichen anderen Tiere mit in den Fang hineingekommen und sind also dabei umgekommen. Das wollen wir nicht und deswegen wollen wir auch euren Thunfisch nicht, denn wir wollen nicht solche Methoden, die bei uns verboten sind, noch fördern, indem wir den Handel mit den Produkten treiben. Und daraufhin sind die Mexikaner vor die WTO, vor Schiedsgericht gegangen und haben gesagt, Like Product, Thunfisch in der Dose ist Thunfisch in der Dose ist Thunfisch in der Dose und da kümmert es uns überhaupt nicht, wie dieser Thunfisch da in die Dose überhaupt hineingekommen ist, sondern die Dose wird dann Geschäfte handelt. Und da müssen die Amerikaner zulassen, dass auch die Dose aus Mexiko auf den Regalen der Supermärkte in den USA landen kann. Hat erst die WTO gesagt, nein, die Mexikaner haben recht, Light-Product-Regel nicht, haben das dann aber dann doch letztendlich modifiziert, sodass es jetzt inzwischen zu einer modifizierten Light-Product-Regel gekommen ist, was ökologisch natürlich sehr wichtig ist, weil auf einmal die Produktionsbedingungen doch eine gewisse Bedeutung besitzen, aber das sollte ursprünglich eben ausgeklammert werden. Das ist also eine Regelung, die jetzt inzwischen also etwas modifiziert worden ist. Ja, der Container, ohne Container gäbe es keine Globalisierung und TTIP wäre nicht auf der politischen Agenda. Diese Grafik zeigt nochmal, wie sich die Containergröße verändert hat. Und das ist nicht der Endpunkt, denn wir wissen von einigen Containern heutzutage, ich schätze sie natürlich auch, da gibt es auch Fotos, die ich da auch hier zeigen können, die also wesentlich größer sind als die größten Pötte, die hier abgebildet sind. Aber es gibt natürlich auch immer die große Gefahr, dass diese Pötte dann auch mal überlastig werden und dann das passiert, was hier auf dem Bild auch zu sehen ist, ein kleiner Unfall, und man kann nur hoffen, dass dabei nicht Menschen zu Schaden gekommen sind. Ich weiß es nicht. Nun, das geht weiter mit der Entdeckung bis hin zu der Bevorzugung privater Akteure vor öffentlichen Akteuren durch die Wertsetzung von Bereichen, die bislang der Verwertung entzogen waren, wie die Privatisierung im Bildungssystem, im Gesundheitswesen und dergleichen mehr, und dann eben auch Entdeckung durch die Schaffung von Sonderrecht für Unternehmen in informeller Schiedsgerichtsbarkeit. Und man muss sich ja immer die Frage vorlegen, warum brauchen die eigentlich ein Sonderrecht? Warum reichen nicht die normalen, in Anführungszeichen, formellen Gerichte aus, die ja eine gewisse Legitimation besitzen, aller Regeln in Rechtsstaaten jedenfalls, und auch Recht sprechen, das Verbindlichkeit besitzt für alle Beteiligten. Warum müssen Unternehmen dann noch diese Sondergerichtsbarkeit in Anspruch nehmen? Eine Sondergerichtsbarkeit, die obendrein noch extraterritorial ist. Denn diese Sondergerichtsbarkeit befindet sich wie Guantanamo, nicht auf dem Territorium des Staates, wo etwas passiert ist, in den USA nämlich, sondern auf der Insel Kuba. Aber die Sondergerichtsbarkeit für die Unternehmen findet sich auch nicht in den beteiligten Ländern, in den USA oder in Europa, sondern bei der Weltbank oder bei der UNO oder aber bei einer europäisch-amerikanischen Handelskammer. Also in einem anderen rechtlichen Raum, der nicht der ist, wo die Beteiligten ansonsten als Rechtssubjekte gegeneinander und miteinander streiten würden. Also insofern kann man es tatsächlich vergleichen, auch wenn dieser Vergleich, wie alle Vergleiche, etwas hinkt, mit Guantanamo, wo auch so etwas probiert worden ist. Nun, die neuen Herausforderungen, die hier angedeutet worden sind, die bestimmen jetzt nun die Tagesordnung der Welthandelsgespräche im Rahmen der Welthandelsorganisation, die ja immer noch existiert, wenn sie auch an Bedeutung verloren hat in den letzten etwa 10 Jahren. Sie hat eine gewisse Bedeutung gehabt, als sie 1995 geschaffen worden ist und die ersten Handelsrunden auch im Rahmen der WTO stattgefunden hatten, die Gespräche über Liberalisierung und dergleichen mehr. Aber seit der sogenannten Doha-Runde, die deshalb so heißt, weil der Ort, wo sie ihren Ausgang hatte, in Doha war. Und seitdem, das war im Jahr 2001, ist da kaum Fortschritt zu verzeichnen. Und deswegen spielt die WTO eine immer geringere Rolle bei dem globalen Handelsgespräch. Sie ist sozusagen aufs Abstellgleis geraten. Es gibt Handelsgespräche auch im Rahmen des General Agreement on Trade and Services. Ja. Und das General Agreement on Trade and Services, Handelsabkommen also, die aber auch immer mehr durch Gespräche auf der TTIP-Ebene und alles, was damit zu tun hat, verdrängt werden. Und dann gibt es noch die bilateralen Investitionsabkommen, die sogenannten Investment-Treaties, von denen es in der Welt gegenwärtig, ich glaube, ich habe die Zahl hier irgendwo aufgeführt, so an die 3000 gibt. Etwa 3000 bei der WTO gelistete bilaterale Abkommen, in denen viele Dinge geregelt sind, die ansonsten in internationalen Abkommen geregelt werden. Also auch ein großes Durcheinander und eine große Unsicherheit, wie man damit umzugehen hat. Und eine große Zahl von Beteiligten, wo deren jeweilige Rolle nicht immer klar definiert ist. Also so etwas spielt da hinein und dann muss man sehen, dass nun alle diese Bereiche in den Handelsverhandlungen stattfinden, jetzt nun gebündelt werden im Rahmen dieses TPIP und des TPP, das ist die Trans-Pacific Partnership. Warum wird das jetzt da dann auch gebündelt? Erstens natürlich deshalb, weil dies der geopolitischen Bedeutung der amerikanischen, der USA Rechnung trägt. Denn die USA sind das einzige Land, das in diesem Abkommen jeweils eine Verbindung, eine Scharnierfunktion ausüben könnte mit ihrer Ostgrenze in Richtung Atlantik. Und auf der anderen Seite des Atlantik befindet sich dann die Europäische Union und mit ihrer Westküste, die sich an den Pazifik anlehnt. Und an der anderen Seite des Pazifik haben wir es mit Japan und Australien, aber auch mit anderen Ländern und vor allen Dingen mit China zu tun. Aber China ist noch nicht Mitglied innerhalb dieses TPP-Systems. China spielt eine Sonderrolle, aber genau das ist das ist sozusagen der steinerne Gast, der immer dabei ist. Keiner spricht von ihm, keiner spricht mit ihm, in den Handelsverträgen jedenfalls oder Verhandlungen jedenfalls nicht. Und dennoch ist er immer dabei, denn ohne China läuft gar nichts mehr in der Weltgeschichte. Und das soll dann eben TPP eben verändern, um wieder den Europäern und den Amerikanern ein größeres Gewicht und eine einheitliche Stimme zu verleihen. Das ist also etwas, das man, glaube ich, sehr deutlich in Rechnung stellen muss. Und was man auch in Rechnung stellen muss, ist das neue Selbstbewusstsein des sogenannten globalen Südens, früher einmal die Entwicklungsländer genannt oder die dritte Welt. Diese Begriffe sind inzwischen nicht mehr üblich und sind deshalb nicht mehr üblich, weil sie auch nicht mehr dem Sachverhalt der Stärke dieser Länder Rechnung tragen. Diese Länder haben auch ihre eigenen Organisationen inzwischen, die anfangen, deshalb, weil sie noch nicht so weit sind, wie zum Beispiel die BRICS-Länder, die Länder, deren Name sich zu BRICS zusammenfügen lässt. BRICS heißt Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und da kommen noch einige andere dann dazu vielleicht. Da sind also neue Länder jetzt als Akteure auf dem Weltmarkt schon vorhanden, die sich auch weiterhin organisieren. Die BRICS haben ihre eigenen Banken gegründet, ihre eigene Weltbank, ihren eigenen Währungsfonds gemacht, und auf vielen anderen Wegen arbeiten sie inzwischen zusammen, und sie werden auch ein bisschen gezwungen zusammenzuarbeiten, weil ja der Westen, sowohl die USA als auch Europa, ziemlichen Druck auf sie ausübt, beispielsweise durch das Sanktionsregime gegen Russland. Das heißt, es sind viele Mechanismen am Werk, die also die Weltwirtschaft total umwälzen in den nächsten Jahren. Davon müssen wir einfach ausgehen. Und das zeigt sich auch in anderen Bereichen, die ich hier mal aufgelistet habe. Die Auseinandersetzungen in der Weltwirtschaft, die gehen heutzutage um Handelshemmnisse, selbstverständlich, die werden abgebaut durch Deregulierung. Dann aber die Auseinandersetzungen um sogenannte intellektuelle Eigentumsrechte, um Patente, um Moden, um Erkenntnisse und viele andere Eigentumsrechte von intellektuellen Produkten, die alle sehr wichtig sind, weil sie einen Großteil des Warenhandels heutzutage ausmachen. Wir leben ja nicht mehr in einer traditionellen Industriegesellschaft, wo die Hauptwaren eben Kohle und Stahl und Automobile und so sind, sondern das sind Dienstleistungen, das sind intellektuelle Eigentumsrechte, das sind Computerprogramme und dergleichen mehr, die hier dann eben auch ihren Regulationsrahmen finden müssen. Und es kommt hinzu, in Zeiten der finanzgetriebenen Kapitalakkumulation, Entschuldigung für diesen fürchterlichen Begriff, aber er beschreibt relativ gut, dass wir uns in einer Phase der wirtschaftlichen Entwicklung befinden, wo die Finanzdienstleistungen eben eine viel größere Rolle spielen als jemals zuvor in der Geschichte des modernen Kapitalismus. Und deswegen verlangen diese Finanzdienstleistungen auch ihre Regulation. Eine Regulation, die an beiden Seiten des Atlantik höchst unterschiedlich ist und in China ganz anders ist als in dem Rest der Welt. Da wird also noch Vereinheitlichung in der Zukunft eine ganz wesentliche Rolle spielen. In den USA sind die Finanzdienstleistungen viel rigider geregelt als auf europäischer Seite, sodass also die amerikanischen Finanzkonzerne ganz gern die europäische Regulierungsdichte übernehmen würden, weil sie geringer ist und ihnen mehr Geschäftemacherei erlaubt als dies in den USA bei dem derzeitigen Stand der Regulierung darstellt. Dann spielt eben auch die regionale Integration wieder eine große Rolle, wie schon seit der Entstehung des GATT in den späten 40er Jahren. Regionale Wirtschaftsintegration, wo eben einzelne Länder sich zusammenschließen und dann eben Freihandelszonen, Zollunion und so weiter bilden wollen und das manchmal können, manchmal auch nicht können, oder aber Konflikte haben, die bis zu einem Krieg führen, wie wir im Falle der Ukraine ja feststellen müssen, wo es ja in der Auseinandersetzung zwischen Ukraine und EU und Russland eben genau um eine solche regionale Wirtschaftsintegration ging. Soll das Zollunion ablaufen oder kann das als Freihandelszone organisiert werden? Und das hat eben mit den Anlass für diesen blutigen Konflikt geliefert. Ein anderer Punkt, der auch noch von großer Bedeutung ist, ist die öffentliche Auftragsvergabe, denn die Staaten, die viele eben am liebsten mit der Klospülung abziehen möchten, nicht von mir, dieser Vergleich, sondern den hat ein Erzneoliberaler in den USA benutzt. Aber für öffentliche Aufträge braucht man natürlich den Staat. Und dann stellt sich immer die Frage, sind das Aufträge, um die sich dann eben alle Welt, in allen Weltregionen bewerben können, oder müssen bestimmte Regeln eingehalten werden und wie sehen die aus und wie müssen die dann eben auch gestaltet sein. Also auch das geht um Geschäfte und Geld macht sinnlich, habe ich zu Beginn gesagt. Und auch die Auseinandersetzung um Gelder, die zu verdienen sind, ist in diesem Sinne auch eine sinnliche Angelegenheit. Ja, und dann kommen wir endlich doch einmal auch auf dieses Chlorhühnchen. Denn es spielt natürlich eine gewisse, wenn auch keine entscheidende und wichtige Rolle. Es spielt eine Rolle bei der Frage von Food Safety und Food Security. Food Safety, das ist die Sicherheit im technischen, im gesundheitlichen Sinne von bestimmten Produkten, in diesem Fall von dem Chlorhühnchen. Nicht? Und dann gibt es aber noch das andere, die Food Security. Das ist die Sicherheit oder Sicherung der Ernährung. Die Leute, die Menschen brauchen ein bestimmtes Quantum an Kalorien, brauchen ein bestimmtes Quantum an Vitaminen und dergleichen mehr. Und das gehört zur Ernährungssicherheit und die muss auch gewährleistet sein. Nicht nur die Food Security gegen Krankheitserreger und Food Safety gegen Krankheitserreger und dergleichen mehr. Und die Auseinandersetzungen darum sind höchst unterschiedlich und die Beteiligten sind auch unterschiedlich. Bei der Food Safety, Chlorhühnchen, ist eine Auseinandersetzung zwischen Konsumenten in den USA und Unternehmen in den USA und Konsumenten und Unternehmen in Europa, mehr oder weniger. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen reichen Gebieten dieser Erde. Bei der Food Security ist es aber überhaupt nicht so. Da geht es zum Beispiel um Subventionen für die Nahrungsmittelversorgung der indischen Landbevölkerung. Da geht es um Hungern oder Nicht-Hungern. Wenn die keine Subventionen bekommen, dann kann es sein, dass sie nicht genug zu essen haben, dass sie hungern müssen. Aber große Konzerne, die möchten das vielleicht gar nicht, dass da Subventionen bezahlt werden, weil dadurch die Preise gesenkt werden. Und das ist nicht in ihrem Interesse. Sie wollen hohe Preise haben. Und deswegen gibt es darum Auseinandersetzungen zwischen dem globalen Norden und zwischen dem globalen Süden. Das sind also Problempunkte, die hier also mit zu berücksichtigen sind und die spielen also eine ganz wesentliche Rolle. Ja, und dann, das haben wir auch schon gehört, hier ist es einfacher, mit wenigen Partnern zu einer Übereinkunft zu gelangen, als mit vielen. Und zwar auch deshalb, weil die wenigen dann auch viel homogener sind, was Lebensstandards und Interessen anbelangt, als die vielen Partner, die in der Welthandelsorganisation dann auf der Matte stehen. Wie bedeutsam all diese Handelsfragen und Regulierungsfragen sind, ergibt sich daraus, dass also die Direktinvestitionen, also die Investitionstätigkeit, Investmentpartnership, dass die eine ganz große Rolle spielen. Eine steigende Rolle. Und wir sehen hier sehr deutlich, dass etwa die deutschen Direktinvestitionen im Ausland, das ist nur ein Beispiel zur Illustration, in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr stark angestiegen sind, wenn auch nicht ununterbrochen, es hat Krisentendenzen gegeben, wie wir wissen, aber dennoch sehr stark angestiegen sind, sodass hier tatsächlich auch ein Regulierungsbedarf entstanden ist. Nun, bei dem Streitschlichtungsmechanismus, auf den ich schon hingewiesen habe, geht es um den Umfang von Regulierungen in einzelnen Fragen, die sehr, sehr heterogen sind. Es gibt Fragen, was beispielsweise die den Patentschutz anbelangt. Es gibt Regulierungen, die also sich auf technische Standards beziehen und alle diese Fragen sind dann eben auf der Tagesordnung der internationalen Gerichte. Und es werden immer mehr, die dann eben zu Streitfällen führen, die dann vor Gericht getragen werden, und zwar vor diese Schiedsgerichte getragen werden. Nicht also hier sehen wir dann auch, welche Länder hauptsächlich beklagt worden sind. Argentinien ist ein Musterbeispiel. Aufgrund der Wirtschaftskrise 2000, 2001 und der hohen Verschuldung und der Schwierigkeiten mit dem Schuldendienst und der fast Pleite Argentiniens hat es also ganz viele Klagen von Investoren, sogenannten Investoren, gegeben. Manchmal waren es nur Finanzspekulanten, die aber in die Hülle des Investors geschlüpft sind und dann eben das Land verklagt haben. Zum Teil erfolgreich, wie wir wissen, zum Teil auch nicht. Jedenfalls sind es sehr viele Klagen, die Argentinien auf sich gezogen hat, ebenso wie Venezuela und so weiter. Da sind also die Klagen, die Vattenfall gegenüber der Bundesrepublik Deutschland eingereicht hat, noch exotische Ausnahmen im Vergleich zu anderen Ländern aus Lateinamerika und aus anderen Ländern der früher mal sogenannten Dritten Welt. Hier ist das Gleiche nochmal mit anderen Zahlen, etwas anderen Zahlen. Da kann man sehen, welche WTO-Mitgliedsländer, das ist auch eine WTO-Tabelle, sind, die also geklagt haben, Complainant, nicht in blau, die blauen Punkte, nicht oder Respondent, Beklagter, nicht diese orangenen Punkte. Da sehen wir, dass die USA abführend sind, aber auch viele andere Länder da eine wichtige Rolle spielen. Diese Gerichtsbarkeit ist also in Zeiten der Globalisierung und der zunehmenden Konflikte im Verlauf dieser Globalisierung also angewachsen. Das ist ein sehr schöner Indikator für diese Tendenzen. Ja, und dann können wir also sozusagen die Schlussfolgerung ziehen. Erstens, die WTO und dann die Nachfolgeorganisationen, die TTIP oder Abkommen, TTIP, CETA und TPP, das sind die Mega-Abkommen zur Regulierung des Welthandels der Zukunft. Der Zukunft ja auch deshalb, weil sie ja noch gar nicht Wirklichkeit geworden sind und es auch gar nicht sicher ist, dass sie Wirklichkeit werden, weil die Konflikte noch sehr groß sind. Das Zweite, was wir aber jetzt auch sehen müssen, unterhalb dieser Ebene spielt die regionale Blockbildung immer noch eine große Rolle. Sie hat eine Rolle gespielt im Verlauf der gesamten Nachkriegsgeschichte. Einmal in den 60er Jahren, zum Teil sogar in den 50er Jahren, als Folge der Regionalisierung, der regionalen Blockbildung in Europa, dann haben andere Länder darin nachgezogen. Nach der Bildung der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dann der Europäischen Gemeinschaften, ist auch die EFTA gegründet worden, die Europäische Freihandelszone und so weiter und so fort. Auch in anderen Weltregionen, in Lateinamerika, in Asien, in Afrika, hat es diese regionale Blockbildung gegeben. Und sie wurde auch erzwungen, gewissermaßen, denn nur innerhalb von größeren Blöcken haben die einzelnen Nationalstaaten, die als Einzelne immer viel zu schwach gewesen sind, Gewicht in den Handelsverhandlungen gehabt und haben dann auch im Verlauf der Finanzkrisen, die die Welt überschwemmt haben seit den 80er Jahren, haben sie dann also auch gemeinsam dagegen etwas unternehmen können. Als Einzelne haben sie das überhaupt nicht schaffen können. Und nun haben wir es also mit einer dritten oder einer vierten Welle von regionalen Integrationsabkommen zu tun, nicht in denen also einerseits mit den bilateralen Investment Treaties, die ich schon erwähnt habe, versucht wird, auf die Globalisierungsherausforderungen zu antworten, in bilateralen Verträgen zwischen entwickelten Industrieländern und dann eben Ländern in der sogenannten Dritten Welt. Wie gesagt, mehr als 2000 solcher bilateralen Investmentverträgen gibt es inzwischen. Aber das ist nicht alles, denn Inzwischen können wir von einer vierten Welle der regionalen Blockbildung sprechen, nämlich dieser Bildung von CETA, von TTIP, von TTP und auch der BRICS-Gruppe, die aber kein richtiger Integrationsblock ist, sondern ein lockeres Bündnis zunächst einmal, das noch zeigen muss, ob dieses Bündnis also auch von Dauer sein wird. Aber, das habe ich hier angedeutet, das sollte man vielleicht wenigstens erwähnen, weil dies einen Ausblick gibt auf das, was auch in Zukunft noch auf uns zukommt, was wir genau beobachten und dann auch diskutieren müssen, nämlich die Tatsache, dass dieser Globus immer kleiner wird. Dass wir mit Problemen zu tun haben, von denen wir vor wenigen Jahrzehnten noch überhaupt keine Ahnung hatten. Wir haben es heute zu tun mit Rohstofffragen, mit Peak Everything. Alles wird knapp. Alle Rohstoffe sind knapp inzwischen. Und sie werden nicht nur knapp, sondern die Preise steigen. Die Preissteigerung ist sehr volatil, ist sehr vorübergehend und sie kann auch mal wieder in das Gegenteil umschlagen, wie in der Zeit bei den Ölpreisen. Also, wir müssen uns also nicht nur mit anderen Fragen beschäftigen, das ist die Botschaft, sondern wir müssen uns mit eher systemischen Fragen beschäftigen. Also nicht nur mit dem Weltwirtschaftssystem, mit dem globalen Wirtschaftssystem, mit dem globalen Handelssystem, mit dem globalen Investitionsregime, sondern auch mit dem globalen Energiesystem, dem globalen Klimasystem, den globalen Arbeitsbeziehungen und so weiter und so weiter. Das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, aufgenommen werden muss, denn wenn wir das nicht tun, werden wir mit den Problemen, die wir heute schon vor uns sehen, überhaupt nicht zurangekommen können. Dann werden wir am Klimasystem scheitern, wenn wir nicht den Zusammenhang von Klimakrise, Energiekrise, Handelskrise, Wirtschaftskrise und so weiter in den Griff bekommen. So, ich mache jetzt an dieser Stelle einen brutalen Sprung, nämlich an den Schluss. Sie wissen ja, Karl Valentin, ich hatte mal gesagt, so schalkhaft wie er gewesen ist, nicht? Am Ende der Rede des Redners trat plötzlich der Schluss ein. So würde ich es auch am liebsten machen, indem ich also noch zeige, nicht nur, dass die Dienstleistungen für den Welthandel heutzutage eine größere Rolle zwischen spielen als der normale Warenhandel, sondern dass mit diesen Dienstleistungen auch bestimmte Bedürfnisse befriedigt werden. Etwa die Bedürfnisse der High Net Wealth Individuals. Das sind diejenigen, die über riesenhafte Geldvermögen verfügen. Und da man mit diesem Geldvermögen als Anlageberater oder Bank auch gute Geschäfte machen kann, zählt Capgemini und andere Beratungsinstitutionen auch zusammen, wie hoch diese Geldvermögen überhaupt sind. Und sie sind einfach obszön hoch, muss man sagen. Wie wir auch aus anderen Veröffentlichungen wissen, etwa aus dem Buch von Piketty, das ja Furore gemacht hat, weil er diese globale und auch die nationale Ungleichheit in der Welt, Vermögens- und Einkommensungleichheit thematisiert hatte. Aber diese Vermögen sind gewaltig und sie werden in diesen internationalen Handelsabkommen also auch behandelt, auch reguliert. Und deswegen sind sie auch für ein Thema, das eigentlich in der Geldvermögensverteilung nicht so direkt zu tun hat, sind sie für ein solches Thema natürlich auch von großer Bedeutung. Weil im Dienstleistungshandel und der Regulation des Dienstleistungshandels natürlich auch die Finanzdienstleistungen, die Vermögensverwaltung und so weiter eine große Rolle spielt. Und das ist auch der Fall überall in der Welt heutzutage. Und wir müssen nur davon ausgehen, dass diese Geldvermögen zwar eine gute Geschäftsgrundlage für die einen sind, aber auch eine außerordentlich große Krisengefahr für das Gesamtsystem darstellen, und auch dieses muss also in Rechnung gestellt werden. So, dann zeigt sich also, dass TTIP von größter Bedeutung ist. Und weil dem so ist, deswegen wundert es einen auch nicht, wenn TTIP der Gegenstand von heftigem Lobbying ist, von den Wirtschaftsinteressen des Private Sector, des Privatsektors, wie auch von anderen. Und hier sehen wir, dass die EU-Kommission, die ja in den Verhandlungen über TTIP führend beteiligt ist, auf dieser Seite des Atlantik, auf der anderen Seite des Atlantik sieht es aber auch nicht anders aus, also sehr stark also bearbeitet wird, ich drücke mich mal bewusst neutral aus, von Lobbyisten, und wie das Verhältnis von privaten Sektorlobbyisten und von Public Interest Lobbyisten, also Gewerkschaftern und so weiter, ergibt diese Grafik. Über 90% der Lobby verfolgt wirtschaftliche Interessen von einzelnen Wirtschaftsagenten oder von Verbänden, und nur 4% ist sozusagen im öffentlichen Interesse unterwegs. Das ist also bezeichnend. So ist es dann auch bezeichnend, dass wir es auch in Fragen von TTIP und so weiter immer mit Gegensätzen, sozialen und politischen Gegensätzen zu tun haben. Denen kann man sich nicht entziehen, da muss man auch irgendwie eine Wahl treffen. Es gibt also, ich habe sie mal die TTIP-Versteher genannt, nicht, das ist der Herr Stadler von Daimler, und VDA, Verband der deutschen Automobilindustrie, Präsident Matthias Wissmann und BMW-Chef Reithofer. Das sind so die TTIP-Versteher, die also auch sich sehr stark dafür einsetzen, dass TTIP zustande kommt. Denn sie denken, dass durch die dann sich vollziehende Entbettung des Marktes aus Gesellschaft und Natur auch neue Geschäftsmöglichkeiten sich auftun werden. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir es mit der Protestbewegung gegen TTIP zu tun, weil sie nämlich weiß, oder zumindest befürchtet, dass mit TTIP Regularien beseitigt werden, die bislang dem Schutz der Arbeitskraft, dem Schutz der Natur, dem Schutz der Währung und dann auch der demokratischen Beteiligung dienten. Und dass, wenn man das TTIP akzeptiert, man eben darauf dann auch irgendwie verzichtet. Das ist also die Grundfrage, um die es geht. TTIP, so kann man sagen, ohne es falsch einzuschätzen, ist ein undemokratisches, unsoziales und ökologisch gefährliches Projekt. Und das Undemokratische ist, kommt schon in der Auseinandersetzung um TTIP, bevor es überhaupt verabschiedet ist, zum Ausdruck in der Art und Weise, wie dieses TTIP verhandelt wird, nämlich hinter verschlossenen Türen, abgeschirmt von der demokratischen Öffentlichkeit, kaum zugänglich für diejenigen, die Informationen haben wollen, die sich auch einmischen wollen. Also etwas, was also klammheimlich stattfindet. Und das ist also etwas sehr Gefährliches. Die Politik begibt sich also in den Schlepptau des Weltmarktes. Hier ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank Breuer ausgedrückt hat, und er hat hinzugefügt, so in anderen Worten, aber im Inhalt nach, das ist auch gut so. Und ich glaube, dass es heute deutlich wird, dass es überhaupt nicht gut so ist. Denn noch nicht einmal wird das herauskommen, was also immer versprochen wird, nämlich ein Wohlstandsgewinn für alle. Hier sieht man sehr deutlich, dass eine Studie von Felbermayr, einem TTIP-Versteher, im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, also eine nicht gerade kritische Studie, die ganz deutlich zeigt, dass also die Veränderungen, die positiven Veränderungen, die erwarteten positiven Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nur in den USA und in einigen europäischen Ländern anfallen, aber der Rest der Welt unter TTIP möglicherweise sogar Einkommensverluste wird hinnehmen müssen. Das ist nicht hundertprozentig sicher, aber das ist eine Prognose, die man auch ernst nehmen muss, eine Prognose aus der Bertelsmann-Stiftung. Und Schlussfolgerung, die Welt ist klein, deswegen brauchen wir globale Regeln. Wir brauchen keine entbetteten Märkte, regellos oder wenig reguliert, sondern wir brauchen schon globale Regeln, und zwar nicht nur für Handel und Finanztransaktionen, sondern auch für das Klima und auch für die Welt der Arbeit. Und das Welthandelssystem kann frei sein. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Warum soll es nicht frei sein? Warum sollen nicht die Händler dann unter sich das ausmachen, zu welchem Preis und welchen Qualitäten und Bedingungen sie handeln? Aber sie müssen eben dann berücksichtigen oder respektieren, dass dies im Rahmen dessen stattfinden muss, das für eine Gesellschaft und für die Natur zuträglich ist und nicht abträglich ist. Das gilt überall in der Welt und auch auf globaler Ebene. Und nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.